Gott, lass uns Platz nehmen. Dir allein gebührt die Ehre, dir allein gebührt Anbetung. Wir können Jesus gar nicht hoch genug rühmen und preisen und bezeugen und bekennen. Und mein Thema auch heute Nachmittag ist: Bezeuge Gottes Taten, was er alles getan hat, wie mächtig er ist, was wir alles von ihm und in ihm haben. So, ich freue mich für alle, die gekommen sind. Und ich denke, dass du heute Nachmittag gesegnet wirst, denn Gott ist hier. Und ich werde gesegnet, schon allein durch die Anwesenheit des Herrn. Er sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist hier. Und deshalb, er ist die wichtigste Person. Es ist nicht wichtig, ob ich da bin oder du da bist oder der Herr oder die Frau da ist, sondern ob es Jesus da ist. Halleluja, er ist Herr, er ist Herr. Himmlischer Vater, ich danke dir für heute Abend oder heute Nachmittag und ich preise dich, dass du da bist, denn du bist unter deinen Kindern und du wirst in deiner Gemeinde wandeln als Lebendiger, als der Auferstandene, so wie wir es in der Offenbarung lesen, Herr. Du bist der Allmächtige, der Ewige, derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich lobe den Namen Jesu und segne auch jetzt diese Bibelstunde, segne diese Andacht und hilf, dass Menschen dich noch besser erkennen und bekennen. Halleluja. Amen. Lade ich ganz herzlich ein zu den Versammlungen. Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr, Sonntag 10 Uhr und dann Mittwoch wieder 16 Uhr. Die Themen kannst du dann auf dem Einladungszettel oder im Internet nachlesen. Bezeuge Gottes Taten. Und ich möchte dich einladen, wir lesen nicht alles, aber wir lesen teilweise Markus Kapitel 5, Vers 1 bis 20. Markus 5, da ist die Geschichte von diesem Gadarener, der geheilt worden ist, befreit worden ist. Man ist extra rübergefahren. Jesus fuhr extra rüber zu diesem einen Mann, weil der Hilfe brauchte. Und der hat Jesus erlebt, der ist Jesus begegnet. Und da sehen wir die Auswirkungen, wenn Jesus einem begegnet ist. Also, dass er plötzlich anständig, normal, gesund ist, ansprechbar ist, man hat keine Angst mehr vor ihm und so weiter. So, bezeuge die guten Taten Gottes und ich lese jetzt den ersten Vers, also nach der Heilung, da wollte Jesus nachfolgen, er wollte gleich ein Jünger Jesu werden, aber der Herr schießt nicht so schnell. Du musst also beim Herrn immer Geduld haben. Der sagt, geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan hat. Geh nach Hause, erzähl deinen Lieben, erzähl deinen Freunden, erzähl deinen Bekannten, erzähl deiner Familie, erzähl deinen Kindern, erzähl deiner Frau, was der Herr alles getan hat. Erzähl in der Synagoge, was der Herr getan hat, zu Hause. Und alle wussten, was das für ein Mensch war. Gottes Taten soll er bezeugen. Er war ein Besessener, ein furchtbarer Mensch, hat sich mit Steinen geschlagen, wohnte in Grabhöhlen, niemand konnte ihn bändigen und wenn jemand ihm Fesseln anlegte, die hat er zerrissen. Also, dämonisch besessene Menschen haben enorme Kraft. Leg dich mit ihnen nicht an, wenn du nicht Vollmacht hast. So, man hat versucht, ihn zu zähmen mit Worten, mit Seelsorge womöglich oder dass Rabbiner ihn beraten hätten. Nichts hat funktioniert in dieser Geschichte. Niemand konnte ihn bezwingen. Also nicht einmal die Ketten. Und wenn die Ketten einen nicht mehr halten, da muss schon eine böse Macht dahinter gewesen sein. Er schrie bei Tag und bei Nacht. Also die Leute konnten nicht einmal mehr schlafen. So ein Unruhestifter war er. Besessene Menschen sind Unruhestifter. Ich erwähne nur nebenbei, damit du weißt, wenn Menschen jemand auf die Nerven gehen, laute Musik bis nach Mitternacht und bis in der Frühe, bei denen stimmt was nicht. Die haben einen falschen Geist, in aller Liebe. Als Jesus auf ihn zuging und als er Jesus von Weitem sah, lief ihm zu dieser Besessene zu ihm hin, warf sich sogar vor ihm nieder und schrie. Du musst vorstellen, also vor Jesus kapitulierte, schreite, weil er spürt, hier ist eine andere Macht. Die böse Macht spürt, ob der Heilige Geist da ist oder nicht. Die böse Macht nimmt Notiz, was in der unsichtbaren Welt passiert. Wir sehen bei den Söhnen von Skephas, die probieren da auch irgendwo Dämonen auszutreiben, aber die haben keine Vollmacht. Die gebrauchen schon alles richtig. Die machen im Namen Jesus, den Paulus predigt. Aber was ist passiert? Bei denen geht der Schuss nach hinten los. Die werden angegriffen. Die sieben Söhne werden zerkratzt, zugerichtet, dass sie fliehen müssen. Und auch hier, dieser böse Geist, oder zuerst mal der Mann schrie. Also da war kein böser Geist zu sehen, aber der Mann schrie. Aber aus dem Mann sprach der Geist. Also wenn Menschen plötzlich komisch sprechen, laut sprechen, überlaut sprechen, merkwürdig sprechen, Entweder, dass ein Mann wie eine Frau spricht oder dass eine Frau wie ein Mann spricht, also irgendwie komische Stimmenverstellungen und so weiter. Und da ist etwas im Schilde, da passiert etwas. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Du siehst also, und das war nicht er, der hier sprach, sondern der Geist, der Dämon sprach aus ihm. Der war seiner nicht mehr Herr. Also dieser Dämon sprach und er dachte, Jesus kommt ihn zu quälen. Nein, Jesus kam, um ihn zu befreien. Das ist diese Geschichte, nur so als Umriss. Und das war nicht nur er, sondern die Dämonen schrien aus ihm. Jesus, was bist du gekommen, uns hier zu quälen? Ich beschwöre dich bei Gott. Du siehst also, die Dämonen nehmen sogar Gott in den Mund. Ich beschwöre dich bei Gott. Und deshalb kommen so viele durcheinander und sagen, das muss doch eine gute Sache sein, wenn er Gott erwähnt, wenn er das Neue Testament in der Tasche hat oder sonst noch was. Der Teufel ist ein Lügner. Ich beschwöre dich bei Gott. Quäle mich nicht. Und dann fragt Jesus, wie heißt du, diesen Geist, wie heißt du? Und dann sagt er, Legion. Und das heißt also, das sind ein paar Tausend. Ein paar Tausend sind es. Dämonen sind immer viel, die kommen nie einzeln allein. Also zu einem Geist gesellt sich immer ein Kollege. Das Böse ist also in dieser Gegend und Jesus verbannt diesen Dämon und dann sagt er, lass mich lieber in die Schweine hier fahren. Also da ist eine Schweineherde und da sind etwa 2000 Schweine in den Abgrund gestürzt. Nicht einmal die Schweine wollten was mit diesem Dämon zu tun haben. Die sind von dem Dämon weggelaufen. Die wollten lieber sich das Genick brechen und in den Abgrund stürzen. Also den Teufel will niemand haben. Und dieser Mann hat diese Dämonen gehabt. 2000 Dämonen, mindestens, wenn nicht noch mehr, hat er in sich gehabt. So kann ein Besessener sein. Also und deshalb kein Wunder, dass niemand ihn binden konnte, niemand halten konnte. Und nach der Begegnung mit Jesus, der Herr hat ihm nur gesagt, fahr aus. Also der hat kein großes Theater gemacht, der hat nur ein Wort gemacht, das Vollmacht gesprochen. Und dann saß er angezogen, anständig zu den Füßen Jesu, ruhig. Als wenn nichts gewesen wäre. So verwandelt. Jesu Worte haben Macht. Dämonen arbeiten über den Verstand. Der Mensch verliert den Verstand. Und ich will nur an dieser Geschichte zeigen, wie die Dämonen arbeiten. Der Mann war nicht mehr vernünftig, war nicht mehr anständig. Der Satan hat seinen Verstand missbraucht. Und er benutzt immer wieder, auch heute in unserer Zeit, moderne Menschen, dass die Leute den Verstand verlieren, die Übersicht verlieren. Und den Leuten ging es nachher, als Jesus fertig war mit diesem Mann, ging es um die Schweine, um die Arbeit. Du siehst also, wie die Gesellschaft heute arbeitet. Wir verlieren unsere Arbeitsplätze. Hartz IV und so weiter. Es geht um die Arbeit. Es ging ihnen nicht um die Wahrheit. Es ging ihnen um ihr Geld. Eine große Frage ist, natürlich werden manche jetzt hier Fragen stellen. Ja, wieso hat Jesus diese Schweine in den Abgrund gestürzt? Wem gehörten die Schweine? Waren das fremde Schweine? Ich bin sicher und ich bin überzeugt, dass die Schweine diesem Mann gehörten. Er war der Herr dieser Schweine. Und er konnte sagen, lass sie in die Schweine fahren. Lass in die Schweine fahren. Denn es war seine Entscheidung. Denn die Schweine gehörten nicht den Knechten. Aber er war der Oberherr oder der Inhaber der ganzen Geschichte. So, wenn sich heute ein Kinobesitzer von 6 Shops bekehren würde, der würde sagen, Herr, jetzt will ich dir dienen, ich will mit diesen Filmen, mit diesen Sachen nichts mehr zu tun haben. So ähnlich hat er auch gehandelt. Herr, wenn du mich befreist, wenn du mir hilfst, wenn du mich heilst, dann will ich mit der ganzen Schweinerei nichts mehr zu tun haben. Denn Schweine waren für Juden unreine Tiere. Das waren unreine Tiere. Und er hat gerade, Sülze produziert. Und die ganze Gegend versaut, auf Deutsch gesagt. Wenn du mich befreist. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Mir geht es nur, plötzlich sitzt er da. Wie umgewandelt, als wenn er durch Gehirnwäsche gegangen wäre. Gereinigt. Und dann kommen diese Leute und sie sagen, Jesus, geh aus unserer Gegend. Weißt du, die Leute sind nicht interessiert, dass Jesus Menschen frei macht, dass Jesus heilt. Die sind nicht daran interessiert, wenn sie ganz ehrlich sind. Denen geht's nur ums Geld. Denen geht's nur ums Geld. So, Jesus hatte eine andere Aufgabe für diesen Mann, als der dann zu Jesus hielt und er wollte bei Jesus bleiben. Der ging von Jesus nicht mehr weg. Der wollte mitfahren, wieder auf der anderen Seite mit den Jüngern. Dann sagte, geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan hat und wie er mit dir Erbarmen gehabt hat. wie er mit dir Erbarmen gehabt hat. Dass er gerade zu dir, nur wegen dir rübergekommen ist. Jesus schickt ihn nach Hause. Und das ist genau das, was mit uns passiert, wenn wir Christen werden. Geh nach Hause und erzähl deinen Leuten, was passiert ist. Erzähl deinen Leuten, was passiert ist. Jesus nimmt nicht gleich jemanden in die Nachfolge. Er sagt, geh nach Hause. Der Mann war in der ganzen Gegend bekannt, berüchtigt. Ja, alle Leute hatten Angst, die sind nicht einmal mehr ins Weges gegangen, sie fürchteten sich, da an diesem Friedhof vorbeizugehen. Und jetzt soll er nach Hause gehen und allen erzählen, was passiert ist. Es gibt keinen besseren Zeugen als den, der so verwandelt worden ist. Ich denke nur auf die Geschichte von diesem Lahmen, der an der Tempelstür geheilt wurde, der sprang und lobte und pries Gott. Alle kannten ihn, 38 Jahre ist er dort gesessen, alle kannten diesen Bettler dort. Und wer dann jetzt Gott lobt und preist, und so alle kannten diesen Mann. Wer weiß, wie viele Jahre der dort gesessen ist. Und erzähl, wie viel Erbarmen Gott mit dir gehabt hat. Bezeuge Gottes Taten, ist mein Thema. Was sollen wir überhaupt erzählen? Sollen wir erzählen irgendwelche wundersame Dinge? Nein, wir sollen erzählen, was Gott an uns getan hat und was Gott für uns getan hat. Das ist unsere Botschaft. Bezeuge, was der Herr an dir getan hat. Geh nach Hause. Und alle staunten und so weiter, überall, wo er hinkam, alles sah, mit dem Mann ist ein Wunder passiert. So vernünftig, wir konnten ihn nicht binden. Der Rabbiner konnte ihm nicht helfen. Die Psychologen konnten ihm nicht helfen. Die ganzen Mediziner und Ärzte und Heilpraktiker und Zauberer und so weiter und Beschwörer konnten ihm nicht helfen. Mit dem wurde immer schlimmer und schlimmer, je mehr man ihm helfen wollte. Geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan hat. Wenn an einem solch ein Wunder passiert ist, weißt du, dann brauchst du nicht gleich große Traktate und Bücher schreiben und so weiter. Die Leute sehen, mit dem ist was passiert. Und deshalb, es muss auch in unserem Leben, wenn wir Christen werden, sich ein Einst und ein Jetzt geben. Ein Einst, das war ich und jetzt bin ich so und so. Aber es ist ein Problem. Die meisten Leute, wenn sie so ein Wunder erleben wie dieser Mann hier, das ist ja gewaltig, finde ich, gewaltig, umwerfend. Also aus dem Schweinestall in den Himmel gehoben gleich. So, der hat was Gewaltiges erlebt, diese Veränderung. Zuerst haust er in den Gräbern und schreit und schlägt sich mit Steinen, zerritzt sich und benimmt sich unmöglich. Und jetzt ist er ganz vernünftig, ganz sachlich, ganz umgänglich, ganz zart, ganz lieb. Solche Leute wollen ganz schnell in die Mission gehen. Gleich auf die Bibelschule, gleich Pastoren werden, gleich irgendwie was Großes für Gott tun, ein Missionswerk aufbauen. Was macht der Herr Jesus? Geh nach Hause. Geh nach Hause. Er schießt nicht so schnell, er schickt nach Hause zu seiner Familie. Dort muss er sich zuerst bewähren, ob das echt ist, ob die Sache bleibend ist. Zu Hause ist die Bibelschule für uns Christen. Ihr Lieben, zu Hause, in unserer Umgebung, da wo wir aufgewachsen sind, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir versagt haben, im Alltag. Da lernt man die großen Wahrheiten Gottes. Jetzt kommst du nach Hause. Bist du immer noch der Teufel? Benimmst du dich immer wieder, noch wie der Teufel? Weißt, im Gottesdienst kannst du schön Christ sein, aber wie ist es zu Hause? Und deshalb, die großen Wahrheiten wird man zuerst zu Hause verkündigen. Wenn man das fertig bringt, zu Hause seinen Lieben zu erzählen, wie lieb Gott ist und die Liebe Gottes auszuleben, still zu sein, dann sind wir Botschafter Christi zu Hause. Jesus will nicht nur unser Wohl, sondern er will auch das Wohl unserer Familie. Du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden. Deshalb glaub an den Herrn Jesus Christus, das hat Folgen. Und deshalb schickt Jesus, geh nach Hause. Wenn deine Familie das erfährt, wenn deine Familie das sieht, und das hat Gründe, warum er nach Hause muss. Sie haben wegen diesem Mann sehr viel gelitten. Ich kann mir vorstellen, seine Frau, seine Kinder, um Himmels Willen, als das erste Mal passierte. Stell mal vor, jetzt kommt dein Mann betrunken nach Hause. Verstehst, kotzt alles voll. Man schämt sich, putzt mal weg und dergleichen. Und so ähnlich das erste Mal, aber das wurde immer schlimmer und immer dramatischer. Die Familie hat enorme Opfer gebracht. Zuerst mal versucht zu beruhigen. Wie viel Geld haben sie wohl ausgegeben, um den Mann gesund zu machen? Nichts hat funktioniert. Dann hätte er alle seine Schweine verkaufen können. Es hat nicht funktioniert, denn nur Jesus kann ihn frei machen. Oder in dieser Art und Weise. Überleg einmal, wie viel Stress die Familie gehabt hat. Wie viel Not hat diese Familie durchlitten. Und deshalb geh nach Hause, mach die Dinge wieder gut und in Ordnung. Und zeig, dass du ein anderer Mensch geworden bist. Wie viel musste die Familie schlucken? Oh, unser Vater. Wie der sich benimmt auf dem Friedhof, wie der krakeelt, wie der grölt. Unser Vater, die Kinder haben sich geschämt. Dein Vater, weißt du, wo dein Vater sich rumtreibt? Nachts auf dem Friedhof. Das haben sie alles so hinnehmen müssen. Wenn er manchmal nach Hause kam und aus dem Mund schleimte und dummes Zeug erzählte, oder wenn er unterwegs war und dann blöde Sachen erzählte, blöde Witze gerissen hat. Sie hatten sich an ihm geschämt und jetzt muss er nach Hause gehen und das heilen. Die Familie soll geheilt werden. Weißt du, es ist schon schlimm, dass du einen Verrückten zu Hause hast. Und jetzt muss dieser Geheilte jetzt zeigen, ich bin gar nicht verrückt. Ich bin ganz normal. Jesus hat mich normal gemacht. Die haben sich genug geschämt an ihm. Und jetzt muss die Familie jetzt diesen Mann annehmen. Du musst überlegen, so wie der verlorene Sohn, der kommt nach Hause. Der verlorene Vater, der verlorene Mann, der kommt nach Hause. Weißt du, die haben ihn so oft versucht einzusperren. Es hat nicht geklappt. Wer hat ihn an den Ketten gelegt? Wahrscheinlich der ältere Sohn oder die Söhne haben ihn festgebunden. Das hat nicht funktioniert. Er hat alles zerschlagen, zerstört. Der Schaden, er hat genug Schaden angerichtet zu Hause. Und jetzt muss er nach Hause gehen und zeigen, Jesus hat mich neu gemacht. Ich bin anders geworden. Ich bin nicht mehr dieser verrückte, blöde oder was auch immer ist. Jetzt muss er zu Hause beweisen, dass er wieder ganz normal ist. Dass er ganz normal sein kann. Dass, wie viel Erbarmen Gott an dir getan hat. Und das müssen die Leute zu Hause miterleben. Deshalb ist die Bekehrung zuerst mal eine persönliche und dann eine private Sache für die Familie. Die Familienangehörigen müssen sehen, mein Vater, meine Frau oder so weiter, das ist was ganz Normales. Das ist ganz nüchtern. Weißt du, der schreit nicht mehr, die Geister quälen ihn nicht mehr. Und wenn er jetzt Jesus gegenüber solche blöde Sachen gesagt hat, Sohn Davids, warum bist du gekommen, mich zu quälen? Der muss zu Hause auch ganz andere dämonische Laute und Worte und Gedanken von sich gegeben haben. Das ganze Haus hat gesponnen, am Schluss wahrscheinlich. Jesus will das Wohl der Familie, bevor du in die Welt hinausgeschickt wirst, bevor du in die Mission gehst. Weißt du, zuerst mal muss dein Fleisch und Blut die Gnade Gottes hören und sehen, da ist was passiert mit dem Mann. Mit dem Mann ist wirklich was passiert. Weißt du, deine Familie ist in deinen Nächsten. Ein Leuchtturm leuchtet in seiner Umgebung am hellsten. Nicht erst in der Ferne, da sieht man auch noch einen Funzel irgendwo, aber zu Hause. Zu Hause ist das Missionsfeld. In diesem Hause, Zachäus, ist Heil widerfahren. Da beginnt das Leben wird geordnet. Du und dein Haus sollen bekehrt werden. In der Bibel hat ein Lamm ausgereicht für eine ganze Familie beim Passa, beim Auszug der Kinder Israel. Ein Lamm für die ganze Familie. Und er war jetzt das Lamm. Zuerst mal war er ein Bock und Löwe und was weiß ich, ein Stier und Ochse. Und jetzt wird er gezähmt von Jesus. Jetzt ist er ein Lamm für die ganze Familie. Und stell mal vor, was für ein Segen für diese Familie der Mann geworden ist. Geh nach Hause und erzähl, was dort passiert ist. Jesus, wegen diesem einen Mann ist Jesus nur rübergefahren. Also der Mann war der Schlüssel für die Errettung einer ganzen Generation, einer ganzen Gegend. Wenn Gott an einem solchen besessenen, verrückten Menschen ein Wunder tut, das ist ein Wunder. Stell dir mal vor, plötzlich kommt da aus der Bonnie Farm jemand und er wird so wiederhergestellt und wieder gesund und wieder stabil. Und plötzlich die Leute merken, du, der ist nicht mehr depressiv, der ist nicht mehr verrückt, der hört nicht mehr Stimmen, der ist nicht mehr schizophren. Und das alles war er. 2000 Dämonen hausten wenigstens in ihm. Weißt du, und Jesus schickt ihn zurück. Und hier kann er am besten seinen Glauben vorleben. Deshalb schickt er nach Hause. Dort sollst du deinen Glauben vorleben, wo du den ganzen Mist ausgelebt hast, wo du alles zertreten und zertrampelt und zerstört hast. Jetzt lebt diese Dinge mal aus. So beginnt die Wiederherstellung. Nicht nur, dass ich in Gedanken etwas mir ausdenke, ja, der Herr wird alles gut machen. Nein, ich muss nach Hause gehen und bei meinen Lieben all das wieder in Ordnung bringen. Und meinem Sohn, meiner Tochter diese Heilung weitergeben oder weitervermitteln. Hier kann man am besten zeigen, was Liebe ist. Aber viele wollen gleich ins Kloster gehen. Weißt du, oh, wenn ich nur mit Jesus sein könnte. Oder auf die Bibelschule, vergiss das. Weder das Kloster noch die Bibelschule, du gehst in deine Familie zurück. Und dort bewährst du dich. Und dort beweist du dich. Echte Bekehrung beweist und gedeiht am besten zu Hause und entwickelt sich am besten zu Hause. Weißt du, die Leute kennen dich von früh bis spät. Die haben mit dir schon so viel durchlebt und durchgemacht. Und wenn deine Angehörige sehen, du bist echt, du bist wahrhaftig, du bist nicht mehr der alte, zornige, jezornige, Wütende und so weiter. Und dass du jetzt ehrlich meinst, dass du die sehen, jetzt betet er sogar. Stell mal vor, jetzt betet er sogar. Dann werden sie dich unterstützen. Dann werden sie dich unterstützen, dich mittragen. Dann werden sie genauso zu dir halten, wie sie zuerst auch zu dir gehalten haben, als du dieses schlechte Wege gegangen bist. Sie werden dich ermutigen und sie werden dir beistehen. Und wenn du dann rückfällig bist, dann werden sie dich wieder aufrichten. Ich kann mir vorstellen, dass dann die Familie kommt und sagt, Papi, weißt du, du hast bis jetzt geschafft, du wirst auch noch weiter schaffen. Die werden also helfen. Und deshalb ist die Familie eine Sozialstation, eine Hilfsstation, die hilft am besten die Familie. Die Familie greift diesen Schwachen unter die Arme. Wir brauchen gesunde Familien, die einander helfen, aber die Familien müssen heilen, auch zuerst einmal. Und durch solch einen Fall, wenn sie sich mit einem beschäftigen, zuerst einmal, wird mehr und mehr Heilung in der Familie passieren, nacheinander. Jesu Zeugen sind zuerst in Jerusalem Zeugen gewesen. Jesus hat gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und in Jerusalem haben sie die größten Pannen ihres Lebens erlebt. Sie haben den Herrn verleugnet, sind alle davongelaufen. Und hier müssen sie jetzt bleiben. Am liebsten wären sie ja schnell nach Tarsis gefahren oder irgendwo in Spanien sich niedergelassen. Aber die müssen in Jerusalem bleiben, bis sie die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Und ich sage dir etwas, ob du es verstehst oder nicht, oder ob du es glaubst oder nicht. Zu Hause kriegst du die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dort erlebst du, wie Gott dich zurüstet, wie Gott dich stark macht. Weißt du, zuerst mal sind sie alle vorsichtig. Was ist das wirklich? Echt, was bei dem passiert ist? Oder spielt er jetzt nur eine neue Masche? Weißt du, zu Hause, da wo du deine größten Niederlagen erlebt hast, oder die Jünger in Jerusalem, wo sie versagten, wo sie schwach waren, wo sie sich fürchteten, hier beginnt der Zeugendienst. Und zwar, die Menschen müssen sehen, und sie sehen, der wird menschlich, der wird normal, der wird ansprechbar, der ist sowas zu gebrauchen, der ist nicht immer so ein Spinner, ein Fantast, der irgendwelchen Phantoms danach jagt. Nein, hier. Und wenn du zu Hause gelernt hast, dein Zeugnis abzugeben, dann geht's weiter nach Judäa, so bei den ersten Christen, nach Samaria. Und dann erst, so Gott will und wir leben, bis ans Ende der Welt. Und dann erst. Aber Gott will keine Weltflucht. Geh nach Hause und erzähl denen, was für ein Erbarmen Gott mit dir gehabt hat. Zu Hause soll deine Familie zuerst mal das Licht Gottes sehen, was Gott an dir getan hat, wie du dann strahlst, wie du plötzlich pfeifst und durch den Garten pfeifen gehst und vielleicht jetzt ein neues Geschäft aufbaust und nicht mehr der Bauer ist, verstehst du? Oder jetzt was Neues unternimmst für Gott. Jesus erlaubt ihm nicht zu folgen, sondern sagt, mach du zuerst mal deine Hausarbeit. Deine Hausarbeit. Hier muss der Glaube ausgelebt werden. Erst wenn wir daheim den Glauben ausgelebt haben, erst dort bewährt haben, erst dann kann er uns weiter gebrauchen. Nächste Etappe. Aber zuerst mal zu Hause. Beweisen, du bist echt. Gott ist ein guter Pädagoge und er weiß, wie man einen richtig behandelt und was gut und gesund ist. Er weiß es, wie wir am besten wachsen und wo wir stark werden im Geist. Zu Hause, wenn du zu Hause dich bewähren kannst und die Leute, deine Leute dich zu Hause abnehmen, dein Zeugnis, dann nimmt die Welt auch dein Zeugnis ab. Denn die kennen dich. Die Welt kennt dich nicht, denen kannst du alles erzählen. Aber die kennen dich. Da ist dein Zeugnis echt und wahrhaftig. So, der Befreite muss zu Hause sich bewähren in der Familie. Jetzt lebt er seinen Glauben aus in der Familie. Er weiß nicht viel, aber er weiß, wer Jesus ist. Er hat Jesus kennengelernt und jetzt in seinem Alltag nicht mehr zu fluchen, nicht mehr zu saufen, nicht mehr alles zu klein zu schlagen und gleich zornig werden und gleich wütend werden. Nein, jetzt ein Lamm zu werden, das Lamm für die Familie. Das Passalam. Das Passalam. Und ein Lamm genügt für die Familie. Die sehen, die beobachten dich. Wie steht es in der Bibel? Wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Die Leute beobachten uns. Die sagen uns nichts. Und es ist gut, dass sie uns nichts sagen. Die sagen uns nichts, aber die machen sich ihre Gedanken. Die sagen also, vorher hat es mit ihm nicht gestimmt und jetzt stimmt es wieder mit ihm nicht. Aber jetzt auf eine andere Art und Weise. Jetzt vom Geist her, vom Glauben her. Also, aber ist das wirklich wahr? Weißt du, jetzt pendelt er von einem Extrem zum anderen. So sieht es zuerst mal aus. Und die wollen sehen, ob du immer noch ein Extremist bist oder nicht. Ob du echt bist oder nicht. Deshalb, ob du auf den Boden der Tatsachen wieder zurückkommst. Der Teufel hat die Familie versucht zu zerstören. Aber Gott will, dass du jetzt in deine Familie wieder zurückgehst und deiner Familie dienst mit den Gaben, was Gott dir gegeben hat. Als Vater wieder deinen Platz einnimmst. Und der Mann musste seinen Platz einnehmen. Denn ich kann mir vorstellen, diese Familie war auch eine chaotische Familie. Weil wenn der Vater versagt, versagt die Mutter, versagen die Kinder, versagt alles, versagen die Knechte. Da versagt alles. Aber jetzt muss er lernen, seinen Platz in der Familie einzunehmen. Geh nach Hause und sei jetzt ein Mann und kein Waschlappen mehr. Ich weiß nicht, wie er mit diesen 2000 Dämonen in Kontakt kam. Aber auf jeden Fall, wahrscheinlich wollte er nur ein religiöser Mensch werden. Und vor allem religiöse Menschen sind anfällig für Dämonen. Gerade religiöse Menschen. Und dass gerade ihrer so viele waren. Jesus will die Heilung dieser Familie hier. Und die Dämonen müssen jetzt die Familie verlassen. Nicht nur den Mann verlassen, sondern auch seine Familie. Denn das ist sein Fleisch und Blut. Das sind ja seine Nachkommen. Seine Nachkommen. Jetzt muss die Familie auch gereinigt werden von diesen Dämonen. Und jetzt hat er die Autorität. Er hat die Vollmacht über seine Familie. Du musst nicht in die Welt gehen, aber du kannst zu deiner Familie gehen und du bist einer von ihnen. Ja, aber die glauben mir nicht. Die nehmen mich nicht an. Vielleicht hast du dich unglaubwürdig zu Hause benommen. Deshalb glauben sie dich nicht. Aber deshalb musst du dich erst beweisen und jetzt alles tun, dass sie dich annehmen. Ich weiß, es ist schwierig. Der verlorene Sohn kam nach Hause und der ältere Bruder sagte, was will denn der? Der hat alles verhurt und versoffen und verfressen. Und jetzt kommt er nach Hause und will jetzt der gute Mann wieder spielen. Weißt du, es ist schwierig. Die Familie muss dich annehmen lernen. Und da muss Gott uns helfen und die Vermittlungsarbeit machen. Du schaffst es nicht. Da kommt der Vater, guck mal, dein Bruder war tot und ist lebendig geworden. Sei doch froh, freudig. Und so langsam wird Gott aufarbeiten. Wenn ich die biblische Geschichte studiere, hat die Familie von Jakob aufgearbeitet. Die haben den Josef verkauft und die haben so viele dumme Sachen gemacht. Gott hat diese Familie aufgearbeitet, diese Familienverhältnisse geordnet. Gott hat die Familienverhältnisse zwischen Esau und Jakob geordnet, die Verhältnisse geheilt. Manchmal vergehen Jahrzehnte, bis das passiert. Das geht nicht so von heute auf morgen. Geh nach Hause, auch wenn es Jahrzehnte dauert. So. Gott will die Geschichte heilen, die ganze Heilung der Geschichte, wenn ich so, zum Beispiel, Gott sagte zu Abraham, zieh aus Ur in Chaldea und lass alles zurück. Aber da war der Laban noch in Mesopotamien, da ist Lot noch mitgezogen und mitgegangen, da ist noch so viel Unordnung dort gewesen. Und Gott musste all das aufarbeiten und das braucht Zeit. Jesus legt großen Wert auf praktisches Leben. Und solange das praktische Leben nicht funktioniert, wird auch das Geistliche nicht funktionieren. Und wenn das Geistliche funktioniert, wird auch automatisch das praktische Leben funktionieren. Sogar Jesus musste Unterordnung lernen und nach Hause gehen zu Maria und Josef, als er 12 Jahre war, als sie ihn verloren hatten. Er musste auch zurückgehen und hat sich untergeordnet dem Vater und Mutter. Also auch die Kinder müssen lernen, auch Jesus musste lernen, was Gehorsam ist. Und solange wir nicht praktisch Christen sind, sind wir nur Theoretiker, fromme Pharisäer, übertüncht, voller Totengebeine. Also wer nicht praktisch funktioniert, bei dem kann auch das geistliche Leben nicht so funktionieren, wie es sollte. Und deshalb haben wir so ein großes Handicap bei vielen Christen. Sie beten, sie tun, sie machen alles, aber sie bewegen nichts, weil das Leben muss praktisch sein. Jesus befreite ihn, doch jetzt muss er die Freiheit zu Hause ausleben. Das ist das Feld. Dort hat alles angefangen und dort muss es alles auch beendet werden. Bei Jesus ist das praktische Christentum angesagt. Christsein ist für ihn mehr als nur Theorie oder etwas für wahr halten oder eine bestimmte Weltanschauung. Es ist ein Lebensstil. Geh nach Hause und fang an, anständig zu leben. Und er war plötzlich anständig angezogen und saß zu den Füßen Jesu und eine ganze Weile zugehört. Er war anständig angezogen, hat die ganze gruftige Kleidung und Klamotten abgelegt. Denn der Haus unter den Gräbern, dort hat er sich wohlgefühlt, war ein Teil seines Lebens. Plötzlich ist er froh und glücklich und lacht wieder, genießt das Leben. Wenn du die Philosophie Jesu liest oder seine Lehre studierst und so weiter, da ist die Bergpredigt, das ist das Programm Jesu und da steht alles klar, was Jesus will. Wenn du Christ wirst, musst du dieses Programm annehmen und ausleben. Den Alten ist gesagt, aber ich sag's euch. Das ist die neue Lebensordnung des Herrn. Also jemand, der Christ wird, muss die Bergpredigt ausleben. Aber das ist ein Wahnsinn. Das kannst du nicht. Du kannst höchstens Kommunist werden dadurch. Karl Marx hat seine Doktorarbeit gemacht mit der Bergpredigt und dem Matthäus-Evangelium. Aber du siehst, was aus dem Atheismus geworden ist, aus dem Kommunismus geworden ist. Ohne den Heiligen Geist schaffst du es nicht. Als Jesus seine Predigt beendete, dann sagte er, wer kann überhaupt selig werden, sagten die Leute. Wer kann überhaupt gerettet werden? Ist unmöglich. Du kannst die Bergpredigt mit dem Fleisch, mit deiner Natur, mit deinem Wollen nicht ausleben. Du brauchst die Salbung des Heiligen Geistes dazu. Und dann funktioniert erst die Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist sehr praktisch. Mein Wort hören, mein Wort tun, ausleben, so was der Herr sagt und wie der Herr einen führt und leitet. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Halleluja. Bei Gott ist alles möglich. Und wenn die Salbung kommt und wenn der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, dann und du gehorchst dem Heiligen Geist. Weißt du, dem Heiligen Geist muss man Schritt für Schritt gehorchen. Geh nach Hause. Das ist der erste Schritt. Und ja, was soll ich tun? Das wird dir schon gesagt werden. Du wirst schon merken, was du tun sollst. Zuerst mach die Hausarbeit. Trag den Müll weg. Oder mach dies und jenes. Vielleicht stell die Dinge wieder in Ordnung, das, was du zerstört hast. Also es begibt sich. Da musst du nicht sorgen, was werde ich machen. Du wirst mal ein Programm, ein Schema haben. Die meisten Leute haben dann ein Konzept und entwickeln alles. Ganzen Lexikon bringen sie damit. Nein, es begibt sich. Plötzlich passiert es von selbst. Du kommst nach Hause, da siehst du ein Kind und dann beschäftigst du dich mit dem Baby. Ist gar nicht so kompliziert. Weißt du, das Christentum zu Hause ist nicht so kompliziert, weil da ist man natürlich und menschlich. Da sorgt man für die Familie. Nur wer in Gott bleibt und mit Gott lebt und den Herrn wirklich wirken lässt und das tut, was er soll, was natürlich ist. Wir sollen aufhören zu spinnen. Und der Mann ist wahrscheinlich voller Dämonen geworden. Er hat nur gesponnen. Oh, ich möchte das, ich möchte so viel Engel und so viel Geister und so viele andere Sachen. Der hat nur fantasiert von übersinnlichen Dingen. Aber der hat abgehoben von der Erde und hat den Boden unter die Füße verloren. Und deshalb bringt Jesus ihn wieder zur Vernunft zurück. Geh nach Hause und fantasier nicht so viel, spiel nicht so viel Religion. Dämonen kommen über Religion, das habe ich euch vorhin mal gesagt. Und je religiöser die Menschen sind, desto besessener sind sie. Desto sturer, desto verbockter, verbohrter sind sie. Und jetzt fängt an, in kleinen Dingen Gott zu gehorchen, in kleinen Stücken. Die Jesus-Nachfolge ist, dass du einfach gehorsam bist. Tust, was du tun sollst. Sagst, was du sagen sollst. Und das passiert zu Hause, im Alltag, im Leben. Jesus fügte sich auch der Regel, der Ordnung, die damals herrschte im Lande, der Norm. Wir alle brauchen Familie. Wir alle brauchen Rückendeckung. Wir brauchen unsere, weißt du, du kannst auf deine Freunde verzichten, aber deine Familie bleibt deine Familie. Und das Blut ist stärker als das Wasser. Du brauchst diese Familie. Und wenn es darauf ankommt, werden wir dich beerdigen. Deine Familie wohl wahrscheinlich. Irgendjemand aus seiner Familie. Die Familie ist von Gott gewollt. Und der Teufel hat auf die Familie abgesehen, die Familie zu zerstören. In der Familie musste er sich beweisen, dass er ein anderer Mensch ist, dass er jetzt Jesus im Herzen hat, dass er jetzt Frieden mit sich selbst gefunden hat und mit Gott. Und draußen kannst du viel erzählen, aber die Familie guckt dir ins Herz hinein, wie dein Herz aussieht. Er war ein bisschen negativ wahrscheinlich. Weißt du, eine Last für die Familie und jetzt sollte er ja, nicht mehr das Sorgenkind der Familie sein, sondern jetzt die Säule der Familie, die alles zusammenhält. Jetzt sollte der Vater das Haupt der Familie sein. Jetzt sollte genau das Gegenteil beweisen, als was er vorher war. Alles war, was soll's. Und du siehst auch noch mit den Schweinen. Lass den in den Abgrund fahren. Verstehst du, so leichtfertig. Und sein Leben war ein leichtfertiges Leben. Also wenn das seine Schweine gewesen wären, waren, und ich nehme es an, die sollen einen Abhang runter, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Alles gleich mit Bausch und Bogen, das Kind mit dem Bart auszuschütten, so war er bisher. Jetzt plötzlich besonnen, sachlich, überlegt, reif. Und Gott gibt uns den Geist der Besonnenheit. Nicht nur den Geist der Liebe, auch den Geist der Besonnenheit, den Geist der Kühnheit. Er soll jetzt ja die Dinge in Ordnung bringen und das beginnt in der Familie. Weißt du, in der Familie die Ablehnung überwinden, dass man einander wieder liebt. Er ist abgelehnt worden und jetzt lehnen die anderen ihn ab. Und dass er gerade die liebt, die ihn ablehnen, auf die zugeht, die ihn ablehnen. Hier passiert die Heilung, die Ablehnung. Jetzt kann er zeigen, wie herzlich er ist. Jetzt bringt der Frau Blumen nach Hause und sagt, danke, hast heute gut gemacht. Und zu Hause, da zeigt er was er jetzt wirklich ist. Nicht, was er gesagt hat, dass es sein würde, aber was er jetzt wirklich ist. Hier soll er positive Zeichen setzen und den Teufelskreis durchbrechen. Der Hass des Hasses, der Bitterkeit, des Zornes. Niemand bisher ist mit ihm fertig geworden. Das war die Situation. Und jetzt wird das das Lämpchen zu Hause. Das wird das Lämpchen. Plötzlich, ja, er hält sich an den Hausregeln, an der Hausordnung. Vorher konnte ihn niemand bändigen. Also er hat sich an keiner Regel gehalten, an gar nichts. Alle Vorschriften gebrochen, sich nirgendwo untergeordnet. Dieser rebellische Geist, der steckte in ihm. Und jetzt ist er plötzlich, überlegt sich Familienrat, wie machen wir das und was demokratisch, dann findet man einen Konsens. Wie geht es jetzt weiter? Christen sind Menschen, mit denen man reden kann, wenn sie Christus begegnet sind, wahre Christen. Ihr redet nicht von diesen Namenschristen, die kannst du vergessen, die sind genauso besessen wie dieser Gadarener. Aber Christen, die wirklich mit Christus leben, die Jesus im Herzen haben, die versuchen, tolerant zu sein, den einander anzunehmen, einander zu akzeptieren, für einander da zu sein, einander zu tragen und die Schwachen zu tragen. Nicht mehr, kannst gehen, mit dir will ich nichts zu tun haben. Nein, zu lieben, gerade die Problemmenschen brauchen besonders viel Liebe. Christen sollten weiter Optimisten sein und jetzt zuversichtlich sein. Das ist nichts. Weltuntergang. Verstehst? Verschwörung. Und die ganzen Verschwörungstheorien. Weißt du, immer nörgeln und kritisieren. Und jetzt plötzlich, er benimmt sich anständig, ganz anständig. Ganz normal. Schimpft nicht mehr über die und jene. Fängt an, Gutes zu reden und Gutes zu tun. Er wird plötzlich Vorbild für seine Familie. Zuerst war er ein Schrecken der Familie und jetzt wird er Vorbild der Familie. Du siehst also, wie Jesus einen Menschen verändert, wenn er Jesus begegnet. Und wenn Jesus ihn frei macht, wird er plötzlich Vorbild. Der Mensch ist von Haus aus immer ein Nörgler. Weißt du, niemand kann was ihm recht machen. Das ist der Mensch und bleibt auch ein Nörgler. Ein Miesmacher, er findet immer ein Haar in der Suppe und etwas auszusetzen oder zu beanstanden. Und jetzt, ach, alles ist okay. Verstehst du, ist dankbar für alles. Ist dankbar. Weißt du, jetzt hat er gemerkt, du, die Familie hat mich durchgetragen. All die Jahre, wo ich so komisch war, ein Grufti war, die hat mit mir mitgelitten. Und jetzt plötzlich merkt er, die Familie ist da. Und die Familie heilt gerade, indem sie diesen einen komischen Kauz wieder aufnehmen. Dieser, dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Wenn Gott dich heilt, dann wird auch deine Familie geheilt werden. Und zwar Stück für Stück. Du findest plötzlich zu dir zurück und zu deinen Brüdern und Schwestern. Du gehst auf deine Brüder zu, wenn du welche hast, oder Schwestern. Ein Christ ist immer ein Optimist, guten Mutes. Wenn er zu Jesus gekommen ist, ist er anständig, freut sich, genießt das Leben, hat Hoffnung wieder, macht was Neues, gibt sich nicht auf. Und vor allem dann auch das Große, was hier dann in einer Familie muss Vergebung stattfinden. Wenn er jetzt nach Hause kommt, da ist so viel Scherben, so viel Porzellan zerschlagen worden, so viel kaputt gemacht worden, jetzt muss da Vergebung stattfinden. Von beiden Seiten tut mir so leid, dass er sich entschuldigt für das, was passiert ist. Geh nach Hause und erzähl, was für Erbarmen Gott an dir erwiesen hat. Erzähl den Leuten, erzähl deinen Lieben, was da alles passiert ist und fang an zu vergeben. Dir wurde jetzt vergeben und jetzt passiert der Test, die Prüfung. Kannst du auch vergeben? Es ist auch möglich, dass du vergibst und nicht nur vergeben, ich gehe noch eine Stufe weiter, vergessen. Wir können vielleicht vergeben, ich vergebe dir, aber unseren Gockel hat sie aufgegessen. Verstehst? Also, kaputt. Das, was zerstört worden, das ist zerstört und so weiter. Vergessen. Er muss lernen zu vergessen, so wie Josef. Er hat vergessen alles, was da gewesen ist. Hat alles zurückgelassen. Und dann hat Gott erst angefangen, sein Leben zu segnen. Und das ist die Bibelschule. Dieses ABC lernst du zu Hause. Das geistliche ABC lernst du zu Hause. Das ist der erste Kurs, die erste Klasse. Geh nach Hause und erzähl deinen Lieben, was da passiert ist. Dass du Hoffnung hast. Dass man dir vertrauen kann jetzt, dass du nicht mehr dieser Rabauke bist, dieser, der über Leichen geht, der vor niemand Rücksicht nimmt. Man kann dir vertrauen jetzt. Weißt du, du siehst nicht mehr nur schwarz alles, sondern du bist optimistisch. Du sollst nach Hause gehen und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, hat dieser verlorene Sohn gesagt. Und du darfst auch nach Hause gehen und jetzt anfangen, für deine Familie zu sorgen. Wie steht es einmal in der Bibel, wer für sein Haus nicht sorgen kann und seinem Haus nicht vorstehen kann, der braucht auch der Gemeinde Gottes nicht vorstehen. Also so steht es in der Bibel. Also wenn du deinem Haus, deiner Familie nicht vorstehen kannst, für deinen Leben nicht sorgen kannst, brauchst du in der Gemeinde auch nichts machen. Kannst vergessen. Weißt du, man muss den Glauben ausleben und vorleben. Bevor du irgendwelche Resultate von deinem Leben siehst und findest, du musst es mal vorleben, zuerst mal ein Stück. Mal geben, geben, geben. Zuerst mal muss dieser gute Mann, ein stiller Zeuge Jesu zu Hause sein, von der Macht Gottes, muss zeigen, das hat Gott an mir getan. Und jetzt nicht irgendwie denken, guck mal, was Gott an mir getan hat. Siehst du es nicht, merkst du es nicht? Auch wenn sie nicht merken, der soll geduldig sein. Der soll ruhig bleiben. Und merkt ihr nicht, dass mit mir was passiert ist, dass ich anständig jetzt bin? Ja, das muss ich beweisen, dass du anständig bist. Wahre Christen sind lebensbejahend, sind furchtlos, sind getrost, sind gelassen. Wahre Christen sind Möglichkeitsdenker, jetzt fange ich was Neues an. Da wollte er gleich mit Jesus mitgehen, aber das hat Jesus nicht gewollt. Du siehst also, Jesus wollte ihn gar nicht haben. Jesus wollte ihn ganz woanders haben, zu Hause. Zu Hause. Und aus ihm das Beste machen, zu Hause. Wahre Christen haben eine positive Einstellung zu ihrem Leben und sie fangen zu Hause an, in ihrer Umgebung, in ihrer unmittelbaren Umgebung fangen sie an, die Dinge zu ordnen, so gut es geht. Manche Sachen kannst du nicht ordnen, musst dir auch keinen Kopf zerbrechen. Aber es gibt vieles, was du ordnen kannst. Das Porzellan, das er zerschlagen hat, das kann er nicht mehr zusammenkleben, das wäre auch sinnlos. Aber der kann noch etwas Gutes draus machen. Weißt du, ist es so wichtig, dass wir eine positive Einstellung haben, auch wenn wir noch so viel Negatives durchgemacht und erlebt und durchlebt und gemacht haben. Einfach jetzt mal optimistisch, der Herr ist gut. Sag ihnen, was für ein Erbarmen du bei Gott oder durch Christus erlebt hast. Erzähl den Leuten, wie lieb er zu dir war, dass er dich nicht gesteinigt hat, dass sich selbst gesteinigt und sich mit den Steinen geschlagen. Wahre Christen, sie wissen, ich bin von Gott angenommen. Und weil ich angenommen bin, kann ich auch all die anderen annehmen. Und jetzt musst du auch die anderen, vielleicht waren in seinem Haus auch noch ein paar Deppen und ein paar Verrückte und ein paar Geisteskranke und Gestörte. Verstehst du, jetzt musst du, die haben dich durchgetragen, jetzt musst du den auch noch durchtragen. Ich bin sicher, von nichts kommt nichts. Weißt du, wenn irgendwo eine Linie der Dämonie ist, das geht so wie ein roter Faden. Weißt du, das und er kriegt auch was ab und hat auch was abgekriegt. Und wahrscheinlich die Ursache war auch bei ihm, dass er hier sich den Sachen geöffnet hat und viele Sachen mit nach Hause gebracht hat. So, wahre Christen, sie sehen dann alles plötzlich mit den Augen Gottes. Und Gott hat mir so viel Erbarmen geschenkt, warum soll ich nicht gnädig sein? Und jetzt testet Gott, bist du barmherzig? So wie Gott zu dir barmherzig war? Nimmst du die Leute so an, wie Gott dich angenommen hat? Weißt du, plötzlich, Leute sollen merken, du hast eine andere Einstellung. Du verdammst nicht mehr, du verurteilst nicht mehr. Und du verurteilst auch nicht die anderen Bauern, die Schweine verkaufen noch und Schweine mit Schweine handeln und die anderen Schweinehirten. Die kamen sogar und sie baten, bitte geh aus unserer Gegend. Der hat nicht protestiert. Der ist nicht gleich auf die Barrikaden gegangen. Wisst ihr nicht, das ist Sünde, Leute? Nein, der saß ganz still bei Jesus. Er ist froh, dass es an ihm das Wunder passiert ist. Er hat nicht über die anderen mehr kontrolliert. Er hätte wahrscheinlich sagen können, Leute, unser Gewerbe, das müssen wir alles aufgeben. Hier, der Herr Jesus möchte einen reinen Tisch haben. Er ist König. Nein, er hat nur für sich gesprochen. Und wenn wir gerettet sind, erfüllt mit dem Heiligen Geist, Kinder Gottes sind, wir sprechen für uns und nicht für die anderen. Das ist ganz arg wichtig, dass Christen das merken und wissen. Wir können nicht gleich auf die Barrikaden gehen. Ihr müsst es machen. Weißt du, Jesus ist wegen ihm nach Gadara gekommen. Wegen ihm. Und erzähl zu Hause. Ich und mein Haus, hat Josua gesagt, wir wollen dem Herrn dienen. Du kannst nicht für ganz Israel sprechen, du kannst nicht für die Gemeinde sprechen, du kannst nicht für die ganze Christenheit sprechen. Du kannst nur für dich, ich und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Und was die anderen machen, ist es nicht mein Problem. Aber wenn du überzeugt bist, wenn du vorangehst, werden die anderen auch auf die Knie gehen und sagen, wir wollen auch dem Herrn dienen. Durch dein Vorleben, durch dein Beispiel, durch dein Vorbild werden andere mitgezogen. Du bist zwar wie ein Eisbrecher in deiner Generation dann und in deiner Gesellschaft, aber du musst vorangehen. Ich und mein Haus. Fang an, für dich zu sprechen. Wahre Christen sprechen für sich und nicht für die anderen. Wahre Christen sind positiv motiviert. Der Mann hauste ein bisschen in den Gräbern, wenn du so seine Geschichte anguckst. Er lebte in der Vergangenheit. Gräber ist ein Symbol für Vergangenheit. Er lebte nur in gestern, was gestern war. Und das zieht die Dämonen an. Alles, was gestern war. Wenn du in der Vergangenheit lebst, von deiner Kindheit, von deiner Oma und Onkels und Tanten und so weiter, alles, was du nicht mehr hast, die ganzen Erbstreitigkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass die Dämonie auch bei ihm kam. Vielleicht ging es um Erbe. Vielleicht ging es irgendwie um und so weiter. Und da kommt der Teufel in die Familie und zerstört die Familien, wenn es ums Erbe geht. Da hört die Freundschaft auf. Und hier muss er, und dann war er wahrscheinlich an den Gräbern und sagt, Mutti, wenn du noch leben würdest, oder Vati. Ich kann mir vorstellen, hat er angefangen, zu den Toten zu reden. Und Gott verbietet sowas, mit den Toten zu reden. Mutti, kannst du nicht nochmals irgendwie die Dinge so und so und Vati so und so? Vergiss, was du nicht mehr wieder gut machen kannst. Er lebt in der Vergangenheit. Und da kam ja auf ihn so der Geist der Bedrückung. Wenn du immer in der Vergangenheit lebst, wirst du immer depressiv, wirst du immer bedrückt, wirst du immer traurig werden, weil du kannst nicht mehr zurückholen. Was war das jetzt gewesen? Weißt du, du wirst einmal niedergeschlagen sein, jetzt ist es wieder falsch gegangen und da lief dieses falsch. Und so kommen die Dämonen. Die 2000 kommen so kommen die 2000 zusammen. Weißt du, einmal niedergeschlagen, dann immer wieder neu niedergeschlagen und wieder niedergeschlagen, immer unten und so weiter, immer Pessimist. Und wenn du das einmal anfängst abzusteigen, da kannst du die Lawine nicht mehr bremsen. Bis Jesus kam und er fiel vor Jesus nieder und sagte, warum bist du gekommen, mich schon vor der Zeit zu quälen? Warum bist du hierher gekommen? Du siehst, also er empfand das als Qual. Er hat andere Leute beschuldigt, hat Gott beschuldigt. Und jetzt bekommst du auch noch Jesus und willst mich quälen. Kommst extra rüber zu uns nach Gadara. Aber Jesus stellt sich dem Mann in den Weg. Und er stoppt ihn. Und hier ist es auch interessant, wie Jesus den Mann befreit. Er betet nicht mit ihm groß, sondern er gebietet diesem Geist auszufahren. Fahr aus! Also der macht keine Seelsorge. Der tritt mit Autorität auf. Fahr aus! Verschwinde! Wo soll ich hin? Diese Dämonen. Und plötzlich seht ihr diese Schweine, in die Schweine. Verstehst du? Raus mit euch! Und mir ist egal, was jetzt passiert, die Geister müssen raus aus diesen Menschen. Jesus, das war Geschenk für ihn. Das war die Gnade Gottes. Geh nach Hause und erzähl, was für ein Erbarmen Gott an dir gehabt hat. Nicht an den Schweinen und nicht an anderen Leuten, an dir, was mit dir alles passiert ist. Bevor Jesus etwas tut und wirkt, treibt er immer die Klageweiber weg. Geht raus, all diese negativen, pessimistischen Geister. Alle Klageweiber, alle, die so negativ reden. Wir sind nichts, wir können nichts, aus uns wird nichts. Und es ist traurig, dass so viele Menschen damit infiziert sind. Und diese Klageweiber müssen raus. Und deshalb, das ist, was Jesus tut, er vertreibt diese Dämonen, diese Klageweiber, die das Problem immer vergrößern. Weißt du, so Klageweiber, ach, unser armer Karl. Verstehst du? Und dann traumatisiert und so weiter. Und Gott vertreibt diese ganzen Dramaturgen, die alles nur so aufbauschen. Sie sind die Sprachrohre Satans und merken das nicht einmal. Fang an, die Taten Gottes zu bezeugen. Genau das ist, wo ich jetzt ankomme. Geh nach Hause und erzähl deinen Lieben, was da passiert ist. Bezeuge, bescheinige. Ja, sie sollen dir die Bescheinigung ausstellen. Du bist jetzt ein Christ geworden. Du bist jetzt ein anderer Mensch geworden. Bezeuge, beweise es ihnen. Wie heißt es in einem Psalm? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie viel Gnade er dir erwiesen hat. Und jetzt pass drauf, bezeuge. Und jetzt fängt das Zeugnis. Und jetzt gehe ich ein Stückchen bisschen nach innen. Nicht nach außen, geh nach Hause, sondern ich würde jetzt sagen, guter Mann, geh jetzt in dir. Sag deiner Seele, was der Herr dir an Gutem getan hat. Wenn deine Seele es kapiert hat, dass der Herr gut und barmherzig und gnädig ist, dann wird dein Geist plötzlich aufhellen. Dann wird es Licht in deinem Leben werden. Du musst lernen, deiner Seele was vorzupredigen. Meine Seele, lobe den Herrn. Wie geht das? Ja, seht ihr. Lobe den Herrn. Geh nach Hause, denn dieser saß zu den Füßen Jesu. Weißt du, hier passierte etwas Merkwürdiges. Hier ist eine Wiederherstellung geschehen in der Gegenwart Jesu. Seele, oh, wenn ich das könnte. Ja, das kannst du, das sollst du sogar. Wisst ihr, ich habe eines entdeckt in meinem christlichen Leben, was mir sehr viel geholfen hat. Geistliche Selbstgespräche haben mir so viel geholfen. Ich bin durch die Gegend marschiert, durch den Wald gelaufen, am besten war es auf dem Fahrrad. Dann konnte ich mit den Händen nicht flattern beim Fahrrad. Und dann habe ich Selbstgespräche geführt. Seele, lobe den Herrn. Und das ist, weißt du, wenn du im Zimmer bist, dann wirst du abgelenkt von den Leuten ringsherum. Aber wenn du irgendwo draußen bist, auf dem Fahrrad oder läufst, geistliche Selbstgespräche. Geschwister, es ist so wichtig, bevor du richtig beten lernst, musst du Selbstgespräche anfangen zu sprechen. Mit Gott. Siehe, er betet, dieser blinde Saul von Tarsus. Du sollst deiner Seele Gott verkündigen. Guck mal, der Herr hat doch die ganzen Teufels, die ganze Bande aus deinem Leben genommen. Weißt du, du sollst deiner Seele ein Zuhause geben, eine Zukunft geben, deine Seele positiv informieren. Seele, lobe den Herrn. Hier, du sollst Gottes Taten bezeugen. Bevor du draußen predigst, auf der Straße oder in deiner Familie oder sonst wo, musst du zuerst mal zu dir selbst gepredigt haben. Wenn du das nicht fertig bringst, kannst du das andere auch nicht. Du musst selbst von Gott so überzeugt sein. Seele, oh, mein Herz, meine Seele schreit nach Gott wie der Hirsch nach dem Wasser. Rede mit deiner Seele. Bestimme du jetzt deiner Seele, was sie tun sollst. Weißt du, deine Seele muss dir gehorchen. Lobe den Herrn, meine Seele. Bezeuge. Und den Rest macht der Heilige Geist. Wir Menschen müssen nur bezeugen. Und der Heilige Geist überzeugt. Und plötzlich sagt deine Seele, Halleluja, 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 Halleluja. Und ist nicht mehr zu bremsen. Weil die Seele lächst. Die Seele sehnt sich nach Gott. Erinnere deine Seele an die Verheißungen Gottes. An die Taten Gottes. An das, was in der Geschichte geschehen ist, in der ganzen Heilsgeschichte, wie Gott das Volk Israel geführt hat, das Volk Israel versorgt hat, das Volk Israels ins Land gebracht hat. Fang an, Gott zu loben und zu preisen und sag, guck mal, wenn der Herr da was tun konnte und dort was tun konnte, fang an, die Taten Gottes zu proklamieren. Ich sag dir, du wirst Wunder erleben. Oder wenn ich Schwierigkeiten und Nöte habe und nicht mehr weiter weiß, dann sage ich, liebe Seele, schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Schau weg von diesen Dingen. Vergiss es alles. Das ist alles Schmarrn, würde der Bayer sagen. Schau auf Jesus. Erinnere deine Seele. Weißt du, deine Probleme siehst du von selbst. Dafür sorgt der Teufel, dass sie sogar noch vergrößert werden. Aber deine Seele musst du sagen, dein Ich, dein Wille. Seele, lob den Herrn. Und schau nicht auf diese Schwierigkeiten. Es geht alles vorbei. Und ich sag, liebe Seele, finde ich jetzt mit diesem Los ab. Das ist jetzt die Situation, okay, aber es wird einmal anders werden. Es gibt ein Happy End. Oder ich kann auch anders mal, das nächste Mal vielleicht sagen, liebe Seele, gib dich mit dem, was jetzt ist, nicht zufrieden. Mit Gott springe ich über die Mauern. Sag deiner Seele, du glaubst an Gott. Und sag deiner Seele, du, wir sind nicht verloren. Und dein Geist wird plötzlich auch informiert. Was, wie bitte? Ja, wir sind nicht verloren. Gott hält uns fest und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Seele, wisse, der liebe Gott hat eine Antwort und einen Ausweg aus deinem Leben oder für uns bereitet. Schau auf Gott. Wie hat Moses zum Volk Israel sagen müssen, seid still, plärrt doch nicht und heult doch nicht. Benehmt euch nicht wie kleine Kinder. Ihr werdet sehen, was für Heil Gott heute schaffen wird. Ihr sollt alle still sein. Aber die Ägypter sind hinter uns, die Berge neben uns und vor uns das Meer. Vergiss es, sei still. Seele, sei still. Weißt du, du musst auch deiner Seele sagen, Seele, beruhige dich. Oh, was machen wir? Was essen wir? Was ziehen wir uns an? Dieses Zappelei. Sag, Seele, sei ruhig. Und dann hören auch deine Nerven auf. Dann hört deine Krankheit auf. Denn unsere Probleme sind eigentlich seelischer Art. Psychosomatisch nennt man das heute. Schau auf Gott. Und dann verlierst du nicht den Überblick. Seele, schau auf Gott, vertraue Gott. Sag deiner Seele, In wie viel Not hat schon dir der gnädige Gott geholfen? Bezeuge deine Seele. Geschwister, das ist so wichtig. Bezeuge die Taten Gottes. Steht nicht gesagt wem. Geh nach Hause und erzähl deinen Lieben. Und mein Liebstes und mein Liebste ist meine Seele. Ich liebe meine Seele. Ich liebe meinen Geist. Und ich liebe auch meinen Körper. Und ihnen muss ich sagen, erzähl deinen Lieben. Und wenn meine Liebe und meine Lieben so durchdrungen sind von der Herrlichkeit Gottes und der Güte Gottes und Barmherzigkeit Gottes, das werden die anderen auch spüren. Wenn du viel in der Gegenwart Gottes bist, schau Stephanus, er sah den Himmel offen und sein Angesicht leuchtete wie das Angesicht eines Engels. Sag, liebe Seele, glaub doch nicht den Lügen Satans. Pfui, hör auf, diesen Mist da zu akzeptieren. Sag, ich bin nicht hilflos, Seele. Ich habe Gott an meiner Seite und mit meinem Gott werden wir Taten tun. Liebe Seele, glaub nicht den Lügen Satans, dass wir einsam sind. Nein, der ganze Himmel umgibt uns. Und die, die Gott fürchten, die Engel lagern sich um die. Wir sind nicht allein von wegen. Oder dass ich schwach wäre. Oder ausgeliefert wäre. Oder unfähig wäre. Liebe Seele, schau auf Jesus. Das musst du predigen. Stell dich in ein Badezimmer. Und dann fang an, deinem Geist zu predigen, dem Gegenüber, der seitenverkehrt ist. Verstehst du? Fang an zu sagen, du dreh dich mal um. Und das, was ich dir sage, gilt auch mir. Verstehst du? Und jetzt fängst du an zu predigen im Badezimmer. Das ist die Stätte, wo du das neue Leben anfängst auszuleben. Da beim Föhnen oder beim Rasieren. Das gebe ich dir, mein Lieber. Und dann kannst du den Teufel so richtig ausschimpfen. Du kommst nicht nochmals her. Und sag, liebe Seele, du hast den Herrn, er ist unser Anfänger und unser Vollender. Der das Wollen geschenkt hat, wird auch das Vollbringen schenken. Wir machen weiter. Und dann gehst du aus dem Badezimmer frisch gebadet, rasiert, frisiert raus und sagst, oh Halleluja. Und dann sieht dich dein Mann, deine Frau, deine Kinder und sagen, Papa, was ist mit dir passiert? Mutti, was ist mit dir passiert? Vorher hast du geweint, geheult und jetzt bist du wie verwandelt. Du warst im Badezimmer Gottes. Weißt du, du brauchst so einen Platz, wo du die Tür zuschließen kannst. Das ist der einzige Platz bei uns wahrscheinlich zu Hause, wo du zuschließen kannst und darfst zuschließen. Und bezeuge deiner Seele die Taten Gottes. Gib deiner Seele Zeugnis aus dem Wort Gottes, so viel du, was du weißt. Pack alles rein. Sag deiner Seele, wie einzigartig sie ist. Das bist du, Seele. Wir werden mit Gott noch Taten tun. Wir werden die Taten Gottes verkündigen. Sag deiner Seele, dass du geistliche Fähigkeiten hast, dass du nicht unbegabt bist. Vielleicht hast du noch gar nicht deine Fähigkeit entdeckt, aber ich erwecke meine Gaben. Sag es der Seele oder deinem Geist, denn Christus wohnt in dir. Und der Teufel hört nicht gerne solche Wahrheiten wie diese. Aber diese Wahrheiten müssen gesagt werden. Manchmal stehen Leute und sagen, was soll ich machen? Ja, geh ins Badezimmer, Tür zu machen und dann fang an zu reden zu Gott und schau dich im Spiegel an. Du musst dem Feind sagen, dass du mit ihm nichts mehr zu tun haben willst. Ich schmeiß dich raus, den Abfall runter, einfach und dann Toilette runterspülen. Und so weiter. Er ist nicht mehr dein Partner, nicht mehr dein Freund. Du identifizierst dich jetzt mit Gott, dem Vater und Jesus Christus, seinem Sohn und dem Heiligen Geist. Und dann wirst du plötzlich neue Möglichkeiten sehen für dein Leben. Du schließt das Alte ab, schaust nicht mehr auf die Gräber, auf die Leichen und buddelst da nicht irgendwas jemand aus und wünschst, dass diese Person nochmals rauskommen würde. Nein, du bist in der Gegenwart Gottes. Gebrauche deine Hände, gebrauche deine Füße. Fang an, deinen Glauben umzusetzen. Praktisch, ganz normal. Suche nach göttlichen Lösungen, nach göttlichen Auswegen. Weißt du, du musst nicht nachgeben und wieder zurückgehen. Aber Gott will, dass du zurückgehst, da wo du die Schlappen erlebt hast und dann genau das Gegenteil beweist. Jetzt bin ich Christ geworden. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es, dass das Erste, was ich gemacht habe, ich habe meinen Freunden erzählt, dass ich Christ geworden bin. Die haben gesagt, wie bitte? Christ? Ja, das ist unmöglich. Strohfeuer. Und was weiß ich, was sie alles erzählt haben. Das muss man feiern, was ausgeben. Also, weißt du, da ging es kunterbunt zu. Aber ich habe in dieser Zeit, wo ich zu meinen Freunden hingegangen bin und mit meinen Freunden über Gott und Jesus gesprochen habe, da ist plötzlich meine ganze Sprache hat sich neu entwickelt. Plötzlich habe ich Ideen bekommen und plötzlich sind mir Sachen eingefallen, wie ich denen dann bewiesen und beweisen konnte, dass Gott lebt, dass es Gott gibt. Schaut doch die Bäume an, die können alles nicht aus dem Urknall kommen. Und so weiter. Und dann aus ganz natürliche, logische Beweise genommen, ich habe die Bibel nicht gekannt. Muss ich euch ehrlich sagen, ich habe nicht viel von der Bibel gewusst. Aber plötzlich, irgendwie ist mir ein Licht aufgegangen. Jedes Mal ist mehr Licht bekommen, je mehr ich mit diesen Burschen diskutiert habe. Du sollst Licht sein, da wo du stehst. Und dann wirst du selbst erleuchtet. In seinem Licht siehst du das Licht Gottes überhaupt. Und dann, ja, die Angst. Und ich wurde immer kühner und immer mutiger, immer frecher. Ja. Und was? Ja, so geht es. Wenn du dein Zeugnis weitergibst, wenn du Jesus bezeugst, wie du zum Glauben gekommen bist und was da alles passiert ist, denk an Paulus, als er bei Agrippa und Felix sich rechtfertigt. Und dann sagt der Felix, also es fehlt nicht mehr viel, Herr Saul von Tarsus, es fehlt nicht mehr viel und du bekehrst uns. Weißt du, wenn dein Herz voll ist, dann fehlt nicht viel und du wirst die Leute bekehren. Aber du wirst sie nicht bekehren wollen. Du hast gar kein Interesse, sie zu bekehren. Und niemand muss du bekehren. Du musst nur dein Zeugnis geben. Mehr nicht. Geschwister, die größte Dummheit, was Christen machen, ist, dass sie jemanden bekehren wollen. Je mehr du jemanden bekehren willst, desto mehr entkehrt er sich und wendet sich von dir ab. Aber wenn du nur auslebst und bezeugst, wie gut Gott ist, wie Gott dich liebt, wie Gott dich trägt, wie Gott dich führt, wie Gott dich versorgt, du lebst es aus. Und plötzlich sagen die, du, das, was du hast, möchte ich auch haben. Und dann kannst du sagen, das kannst du auch haben. Oder kannst finden. Aber du musst Appetit wecken. Bei den Leuten. Geh nach Hause und erzähl es. Sag den Leuten, du, das, was du kannst, was ich kann, das kannst du auch. Das ist für dich auch da. Aber du musst lernen, ansteckend zu leben. Nicht nur einen Anstecker tragen, sondern ansteckend zu leben. Beweise deinen Leuten, dass du Gott kennst jetzt, dass du mit ihm redest, dass du mit ihm sprichst, dass er für dich gar nicht tot ist. Dass er dein Helfer ist, da hat er dir geholfen. Und wenn die Leute plötzlich merken, ja tatsächlich, guck mal, der hat kein Geld gehabt und jetzt plötzlich hat er Geld. Entweder handelt er mit Rauschgift oder Gott segnet ihn. Eins von beiden. Also, aber plötzlich ist etwas in seinem Leben passiert. Wie machst du das? Und dann kann er sagen, ja, ich falte meine Hände. Oder ich breite meine Hände aus vor Gott und er füllt meine leeren Hände. Begegne Gott und suche Gott. Und weißt du, du fängst an zu beten, alles mit Gott zu besprechen. Und du hast so viel innere Motivation, dass du richtig motiviert an die Sache gehst. Nicht mehr ängstlich, verzagt oder unsicher. Beweise den Leuten. Dann das nächste, bezeuge Gott. Bezeuge die Taten Gottes. Es ist als Gott will auch ein Feedback haben, dass du sagst, oh Gott, du bist großartig. Gib Gott die Ehre, heilige seinen Namen. Es ist ganz arg wichtig, Gott gegenüber Zeugnis auszustellen. Herr, das hast du alles an mir getan. Das ist Gnade. Erzähl den Leuten, was für ein Erbarmen du erlebt hast. Und was für ein Erbarmen Gott dir geschenkt gegeben hat. Was dir widerfahren ist. Wir singen ein Lied, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Erbarme es mir widerfahren. Danke Gott dafür und preise Gott, bezeuge Gott gegenüber. Und der unsichtbaren Welt, wenn du einfach betest, und Anbetung ist ein Stück Bezeugung. Du bezeugst der unsichtbaren Welt, wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Wer teilte die Fluten von dem Schilfmeer oder dem Meer oder was es auch immer gewesen ist, als mein Gott. Fang an, Gott zu bezeugen, mit deiner Stimme, mit deinem Mund. Mach deinem Gott Ehre. Begegne deinen Misserfolgen. Und die hast du. Und der Mann hat auch genug Misserfolge gehabt. Sehr viel Mist gemacht und sehr viel Fehler gemacht. Aber er hat plötzlich jetzt eine optimistische Einstellung diesen Dingen gegenüber. Das wird wieder gut gemacht, meine Kinder. Das wird wieder in Ordnung gemacht. Das bringen wir in Ordnung. Also er hat sich mit positiver Einstellung an die Sache gemacht und die Dinge wieder so in Ordnung gebracht. Er hat den Dingen eine zweite Chance gegeben. Ist auch für mich wichtig, wenn du dich bekehrst, wenn du Christ wirst, gib deinem Leben eine zweite Chance. So wie der verlorene Sohn kommt nach Hause, bekommt die zweite Chance vom Vater. Und du solltest auch deinen Dingen, also wir haben jetzt Fehler gemacht, wir haben jetzt versagt, wir haben jetzt ja, Bock geschossen. Aber jetzt, wir geben noch eine zweite Chance oder eine dritte Chance sogar auch. Wir nehmen noch einen neuen Anlauf. Plan B, Plan C. Weißt du, bei Gott gibt es immer wieder neue Chancen, neue Gelegenheiten. Bezeuge Gott und sag ihm, was er alles für dich getan hat. Und sag, tritt gegenüber deinen Misserfolgen, deinen Schwierigkeiten und sag, guck mal, Gott hat in so vielen Nöten uns geholfen. In wie viel Not hat er uns durchgetragen oder Israel durchgetragen. Du musst dich gar nicht nehmen. Du musst gar nicht von dir so viel sprechen. Sprich von Gott, was er woanders getan hat. In der Kirchengeschichte oder unter der Menschheit. Lerne mit deinen Misserfolgen zu leben und gib dich nicht auf. Weißt du, ja, Gott ist bei mir. Warum soll ich mich fürchten? Wenn du Fehler gemacht hast im Beruf, im Leben, irgendwo im Glauben oder irgendwo, ja, versagt hast, schau nicht auf diese Fehler. Sag, unser Sieg ist nicht in uns, sondern unser Sieg ist im Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Bezeuge Gott, Gottes Taten, Gottes Allmacht. Du bist nicht perfekt. Niemand ist perfekt. Und Gott will nicht das Perfekte, dass alles perfekt ist, so perfekt. Weißt du, du bist wertvoll vor Gott und das ist alles. Du musst nicht perfekt sein. Alles können. Einfach, ich bin wertvoll bei ihm. Und ich gebe mich nicht auf. Weißt du, Gott will mich so haben. Der hat mich so geschaffen. Hätte mich auch schöner schaffen können. Schau mal vor mich mit Hörner. Oder ein Heiligenschein. Weißt, schau auf dich und schau auf Gott. Danke Gott, dass er dich so gemacht hat, wie er gemacht hat. Und lass dir vom Teufel keine Selbstzweifel einflößen. Aus Selbstzweifel entsteht Menschenfurcht, Angst vor anderen, Angst vor sich selber, Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Leben. Glaub an Gott und bezeuge, in deiner Situation bezeuge, Gott hat mich gewollt und mich wunderbar gemacht. Im Mutterleib hat er mich sogar zubereitet. Entwickle mit Gottes Hilfe, mit Gottes Worten und dem Heiligen Geist eine neue Perspektive für dein Leben. Dieser Mann, der geht nach Hause, sagt, ja, ich komme nach Hause und ich werde jetzt das Beste aus meinem Haus machen. Und ich kann mir vorstellen, wie da ein Großputz gemacht wurde, alles umgekrempelt wurde, alles verändert wurde, jetzt machen wir besser. Gott lässt dich nicht fallen. Weißt du, du bist in seiner Hand, bezeuge die Taten Gottes und lehne jegliche Kritik und Ablehnung von Menschen ab. Nimm sie nicht an. Der Teufel ist ein Entmutiger. Der Teufel will uns fertig machen. Lehn das ab und sag, nein, das war ich einmal. Weißt du nicht, was du mit den Schweinen gemacht hast? Ich kann mir vorstellen, da kamen die Knechte und die haben vorgerechnet. 2000 Schweine, was glaubst du, das gibt, wie viel Denare das gibt? Und das hast du alles ruiniert, zum Fenster rausgeworfen, verplempert. Aber der hat sich nichts draus gemacht. Das waren seine Schweine und er kann mit seinen Schweinen machen, was er will. Und muss niemandem was vorschreiben. Denn Jesus tötet keine Tiere unnötig. Und er ist ja Schöpfer, Erhalter des Alls. Und von wegen da Tiere umbringen, das passt nicht im Konzept Jesu. So dass die Geschichte liegt woanders. Das ist ja, aber den Menschen versuchen, guck mal, die armen Tierchen, die tun mir so leid, auch wenn Schweine sind. Nein, der hat keine Kritik mehr angenommen. Der hat nach vorne geschaut und nicht nach hinten. Der lebt nicht mehr in Gräbern, in der Vergangenheit. Sondern er schaut nach vorne. Lass die anderen in ihrer Meinung sein. Lass die reden. Geh weg, Herr Jesus, aus unserer Gegend, sonst wären noch andere auch noch so verrückt wie dieser eine hier. Und bekehren sich noch unmöglich. Versuche nicht, andere zu bekehren, sondern einfach lass es stehen. Lass es stehen. Du lebst und du sollst leben. Und du sollst gut leben. Und du sollst dein Leben gestalten. Halte eine gute Meinung über dich selbst und sagt, das hat der Herr getan. Er war so gnädig zu mir. Stellt euch mal vor, sag deiner Seele, Seele, stell dir mal vor, der hat dir alle deine Sünden vergeben, hat deine Gebrechen geheilt. Die ganzen Wunden, die sind verschwunden. Vielleicht wollte er sich mehrmals das Leben nehmen, auch zu der Mutter oder zum Vater ins Grab gehen. Wie oft hat er Selbstmord wahrscheinlich unternommen? Mir reicht's, verstehst du? Aber jetzt fängt er an zu leben und aufzuleben. Erzähl den Leuten, was für ein Erbarmen Gott mit dir gehabt hat. Ja, aber kann man das? Das ist alles Einbildung. Verstehst du, der Teufel kommt mit allen möglichen Lügen und Argumenten. Das ist alles nur Suggestion. Die Bibel sagt, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Und ich halte mich, ich bin Kind Gottes. Und ich halte mich an die Verheißung Gottes. und bezeuge diese Verheißung Gottes. Du musst es bekennen, aussprechen. Es ist so wichtig, nicht nur denken. Verstehst du? Das Denken bringt nichts. Aber bekennen, aussprechen mit dem Mund. Bezeuge. Weißt du, sag, oh, mit Gottes Gnade und mit Gottes Hilfe, mit Gottes Güte bin ich gut. Bin ich wieder normal? Was wollt ihr? Anständig angezogen. Wir sind ein lesbarer Brief. Von jedermann gelesen. Hab keine Angst, wenn die Leute dich angucken und dich untersuchen. Viele Leute haben Angst. Ja, die spionieren hinter mir her. Es ist gut, dass sie hinter dir spionieren. Wie lebst du? Wie verhältst du dich? Hab keine Angst, bekannt zu werden, wenn dein Name in der Zeitung steht. Ob es positiv oder negativ spielt keine Rolle. Hab keine Angst vor Kritik. Und das ist, ja, das bist du. Du musst lernen, zu dir selber zu stehen. Und das ist, wenn du Christus kennst. Dann hast du vor niemand und vor nichts mehr Angst. Hab keine Angst, wenn Leute auf dich schauen, dich beobachten, über dich reden. Ja, die schwätzen über mich, die diskutieren. In ihrem Kaffeekränzchen, was die da alles erzählen. Lass doch erzählen. Die versündigen sich oder die segnen mich. Beides von beiden, eines von beiden. Weißt du, über langweilige Menschen redet niemand, schreibt niemand was. Die beachtet man nicht einmal, langweilige Menschen. So, ihr sollt meine Zeugen sein. Geh nach Hause. Schon allein, wenn er die Tür aufmacht. Was? Du kommst jetzt nach Hause? Du? Du? Ich werde nie vergessen, als mein Schwager und Schwägerin sich bekehrt haben. Also meine Schwägerin, ja, sie hat von meinem Schwager sein Auto, einem schönen weißen BMW, auf der Straße versteigert für Alkohol und so weiter. Und dann hat mein Schwager gesagt, jetzt reicht's, wir gehen jetzt in Gottesdienst und ich kenne ein anderes Leben und wir bekehren uns. Und dann predige ich dort in Aalen im Gottesdienst, wer sitzt? Mein Schwager und Schwägerin und seine beiden Kinder, sie sind in der Versammlung. Und denke ich, was machst du? Dann kommen sie und sagen sie, wir wollen uns bekehren, wir wollen Christen wieder. Wir wollen einen Neuanfang mit Jesus machen. Und ich komme nach Hause zu meiner Schwiegermutter und ich habe gesagt, kannst du dir da vorstellen, wer heute im Gottesdienst war? Dein Sohn und also deine Schwiegertochter und die, ja, die haben es nötig. Die haben es nötig. Aber die haben bis jetzt angehalten, die arbeiten für Gott. So, und die dienen dem Herrn. Aber irgendwo, weißt du, es muss mal so dick kommen. Und Gott hat Gnade geschenkt. Und weißt du, die hat sich dann bekehrt. Und die Adelheid, also meine Schwägerin, das Erste, was sie machen, sie haben ein wildes Leben geführt auf dem Campingplatz. Dann hat sie ihren Campingplatz genommen, Podest gebaut, sich hingestellt und Zeugnis per Lautsprecher für den Campingplatz gegeben und bezeugt, was Jesus Christus an ihr getan hat. Und sie ist an dem See, im Campingsee, dort wo sie campiert haben, sich taufen lassen, vor aller Welt Augen. Die sollten sehen, jetzt habe ich ein neues Leben angefangen. Weißt du? Und zuerst haben die einen am Kopf geschüttelt, die haben es nicht mehr verstanden, was da los ist. Die eine oder diese Familie, plötzlich haben sie einen Wendepunkt in ihrem Leben. Und das kann nur Gott fertigbringen. Und die Not muss manchmal ganz groß werden, bis das alles passiert. Ja, kommst du jetzt zu mir, um mich zu quälen, Jesus? Nein, Jesus, komm, um zu heilen, um wiederherzustellen. Und ihr sollt meine Zeugen sein. Und ich fand es ganz toll, zu Hause auf dem Campingplatz, da wo sie waren, dort, da wo sie gesündigt haben, da Jesus zu bekennen und Jesus auszuleben. Oder egal, in welcher Situation wir uns auch befinden mögen. Richte dein Leben so ein, weißt du, dass die Leute dich einfach beobachten und mach dir nicht raus, wenn die hinter dir gucken und horchen, was du alles so machst und wie du da lebst. Du musst dich nicht schämen, du hast nämlich nichts mehr zu verbergen. Jetzt bist du ein lesbarer Brief für jedermann. Jeder soll das wissen. Noch etwas, was dir hilft, bezeuge Jesus, aber du sollst die Perle nicht vor die Säue werfen. Ist auch ein Kapitel, ich will das nicht groß ausschweifen, aber es gehört auch dazu, weil wir dann denken, wir müssen überall erzählen. Nein, da wo der Geist Gottes dich leitet und hinführt, wo Gott dir eine Gelegenheit gibt, da wo dir dein Herz hinbringt. Weißt du, wenn du etwas von dir tust im Fleisch, da geht der Schuss nach hinten. Da kriegst du einen Prügel. Aber wenn du das aus dem Herzen tust, aus der Liebe zu Gott tust, aus der Liebe zu den Menschen tust und die Menschen nicht verdammst, sondern einfach die Liebe Gottes zeigst. Wir neigen nämlich manchmal als Christen, dass wir andere verdammen. Ihr kommt alle in die Hölle. Vergiss es. Wenn du mit der Hölle kommst, wirst du niemanden bekehren. Wir müssen mit dem Himmel kommen. Wir müssen den Menschen was Besseres anbieten, als was der Teufel anzubieten hat. Aber noch einmal, wie gesagt, werf die Perle nicht vor die Säue. Wisse, wo du was erzählen kannst. Meide die Gesellschaft von Pessimisten oder ich würde sagen von Gottlosen. Die Bibel sagt, sitzet nicht da, wo die Gottlosen sitzen. Also solche Gesellschaften, bei denen wird dein Zeugnis untergehen. Was? Sie wollen da uns was vormachen, sie sind auch nicht besser wie wir. Und dann kommt das ganze Gefasel, das ganze Spotten und Verhöhnen und so weiter. Die Pessimisten möchten immer nur bestätigt zu werden. Ja, ja, du hast recht. Und dann bist du der Letzte, weil du bist ja in Minderheit. Zuerst mal, wenn du irgendwo dein Zeugnis abgibst und bist allein, da hast du ja niemand. Und dann musst du lernen, einfach diese Leute zu meinen, du erzählst Einzelnen. Es ist ganz stark wichtig, wenn du Zeugnis gibst, und das habe ich meinen Leuten auch gelehrt, gib nicht in der Gruppe, da geht ihr unter. Gib Einzelnen das Zeugnis, Einzelnen. Und mal dem, mal dem, mal dem. Versucht mal also nicht der ganzen Gruppe was vorzuerzählen, Einzelnen. Und die Einzelnen, wenn gottlose Menschen einzeln sind, sie sind schwach. So, dann hast du die Oberhand, denn du weißt, Jesus in mir, Halleluja. Bezeuge deinen neuen Lebensstil, lebe ihn aus. Deine neue Geisteshaltung, deine neue Einstellung, sei immer zuversichtlich, optimistisch, freudig, freundlich. Das gehört auch dazu, Freundlichkeit ist eine Tugend des Heiligen Geistes. Verlass ausgefahrene Wege oder Gewohnheiten, eingefahrene Gewohnheiten. Wahre Glaubende, die halten sich den Rücken frei, die wollen nichts, niemand hinter sich haben, sie wollen nur Gott hinter sich haben und vertrauen Gott. Und die leben nicht mehr in der Routine. Sie sind spontan, fröhlich, glücklich. Wer an Gott glaubt, der lebt in einer anderen Wirklichkeit. Geh nach Hause und bring den Himmel in die Hölle. Da zu dir, nach Hause in dieser Hölle, bring das göttliche Leben. Und was sagt Jesus einmal? Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und er kam hier und hat hier in dieser Welt uns vorgelebt, wie man Christ wird, wie man als Christ lebt. Und das, was er hier gemacht hat, sollen wir draußen auch machen. Ein großer Mensch ist derjenige, der sein Kinderherz nicht verliert, der gläubig wird, der wieder kindlich lacht, der wieder mit Kindern spielt, der wieder Freude hat, der wieder kindlich Gott vertraut, der wirklich kindlich von Gott was erwartet. Ach komm, wir beten jetzt miteinander. Verstehst du, in jeder Familie gibt es Nöte, aber dann kann man hingehen und sagen, du, sag mal, vielleicht sollte man noch beten hier, dass Gott uns hilft, oder darf ich für dich beten? Du wirst merken, wie Türen und Fenster plötzlich aufgehen, wenn du sagst, darf ich für sie beten? Ehrlich, ohne aufdringlich zu sein. Die Menschen mögen nicht Aufdringlichkeit. Die mögen Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Normalität, dass wir ganz normal sind. Also wir haben Situationen, wo wir dann uns bewähren müssen. Krisen, wenn Krisen kommen, die Krisen kommen über die ganze Familie, nicht nur über den Einzelnen. Alle machen mit. Und dann wollen sie sehen, was macht er in der Krisensituation? Was macht unser Vater? Der geht auf die Knie und betet. Bezeuge die Taten Gottes. Und noch etwas, was mir noch ganz groß geworden ist beim Nachdenken. Bezeuge die Taten Gottes. Erzähl den Menschen, erzähl deine Seele, erzähl Gott, was er getan hat, was er tut. Und eine Art der Bezeugung ist Dankbarkeit. Fang an, dankbar zu sein. Dankbarkeit ist das Zeugnis für Gott. Sei dankbar. Erzähl den Leuten, was für ein Erbarmen du erlebt hast. Wie Gott gütig zu dir gewesen ist. Dass du nicht untergegangen bist dort auf diesem Friedhof. Danken, das ist die Aufwertung Gottes. Danke zu Hause, deine Lieben. Und fang an, jeden Tag zu danken, dass du jetzt zu Hause sein darfst, bei deinen Lieben. Und dass sie noch alle gibt und dass sie noch alle leben. Weißt du, du solltest anfangen zu danken, dass deine Familie noch lebt. Die können schon alle gestorben sein, auf dem Friedhof liegen. Weißt du, du bezeugst das Gute der unsichtbaren Welt, wenn du dankst. Und die unsichtbare Welt, die sagt, das kann man nicht. Nein, du fängst an zu danken, dass du die 2000 Schweine loslassen konntest. Das sind 2000 Dämonen gewesen. Menschen voll Heiligen Geistes sind dankbare Menschen. Sie preisen die großen Taten Gottes. Die sind so dankbar. Und das macht dich positiv, das macht dich optimistisch. Sie preisen Gott aus der Geschichte, sie preisen Gott aus dem Alltag, aus der Familie. Sie danken Gott, wenn jemand wieder gesund nach Hause kommt. Das ist schon ein Grund zum Danken. Wie viele Leute werden überfahren oder kommen zu Schaden? Paulus dankt für die Gemeinde. Fang an, für die Gemeinde zu danken. Fang an, für die Regierung zu danken. Stell mal vor, dir würde es so gehen wie den Leuten in Zypern. Und in Gent wär futsch. Verstehst du, aber unsere Regierung ist noch so weit in Ordnung. Auch wenn wir nicht mit allem zufrieden sind, aber fang an, für die Regierung zu danken. Dass wir in Frieden uns versammeln dürfen, können, dass uns niemand stört. Fang an, Gott zu danken. Paulus sagt in Philipper 1, Vers 6, ich bin ganz sicher, Gott wird sein Werk, das er bei uns angefangen hat, auch vollenden bis auf den Tag, an dem Jesus Christus kommt. Er wird sein Werk vollenden. Danke Gott, dass er das Werk vollenden wird, auch in unserem Leben, was er angefangen hat. Geh nach Hause, versuch nicht, was Großes zu werden. Du wirst was Großes, wenn du das tust, was Gott sagt. Und das ist zu Hause. Und da wächst du zu Hause. Sei sicher, Gott wird es vollenden, so wie die Schöpfung und alles andere vollendet hat. Bezeuge einfach nur, bekenne es. Sag, es war gut. Geh nach Hause und berichte deiner Familie, was Gott alles an dir getan hat. Berichte ihr. Also, und hast eine ganze Menge zu erzählen, wie wild du warst. Berichte, was der Herr für dich und an dir getan hat. Für dich. Und weißt du, das ist für dich. Es ist gar nicht gesagt, dass er unbedingt selber erlebt haben muss, was er auf Golgatha für ihn getan hat, was er an Pfingsten für ihn getan hat, was er ja in der Geschichte, der Heilsgeschichte für ihn getan hat. Gott hat unheimlich viel für uns getan. Fang an, hier anzusetzen und Gott zu loben und zu preisen. Psalm 106. Wer kann die großen Taten des Herrn alle erzählen und sein Lob verkündigen? Wer kann das? Psalm 106, Vers 2. Oder Psalm 111, Vers 6. Er lässt verkünden seine gewaltigen Taten seinem Volk. Also auch wieder seinem Volk, seinen Kindern. Du sollst Gott bezeugen, zuerst in der Gemeinde. Also zuerst mal in der Familie, dann kommt die Gemeinde und dann erst die Welt. Das ist die biblische Reihenfolge. Aber zuerst mal in der Gemeinde. Wenn in der Gemeinde den Mund nicht aufmacht, da kann auch draußen nicht den Mund aufmachen, in aller Liebe. Verstehst du, wir müssen da lernen, auch zu erzählen, zu plaudern. Wir müssen einfach so erzählen, Gott ist gut, Gott hat mir geholfen. Hör mal, du siehst jemanden in Schwierigkeiten, dass du diesem Bruder, dieser Schwester einfach die Liebe Gottes rüberbringst. Erzähle meinem Volk, oder er lässt seinem Volk erzählen, dass er ihnen gut, das gute Erbe geben werde. Also Psalm 111, Vers 6 und Psalm 145, Vers 4. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Kindeskinder werden deine Werke sehen, deine Werke preisen und einfach deine gewaltigen Taten verkündigen. Kindeskinder. Also, wir müssen bezeugen, und das gibt es dann wie ein Lauffeuer. Wie ein Stafettenlauf. Einer übergibt es dem anderen und sagt, du, Gott ist gut. Und dann geht's weiter, sag du auch, Gott ist gut. Und schon ist ein ganzes Orchester da. Bezeuge die Taten Gottes. Fang du an, Gutes zu reden. Und plötzlich wird die Stimmung gebrochen, der Teufelskreis gebrochen. Fange du an, positiv was zu sagen. Und er bricht den Teufel. Weißt du, wir sollen lernen, die Klageweiber zu unterbrechen. Wir sollen lernen, Pessimismus zu unterbrechen. Wir sollen lernen, einfach kühn und mutig aufzustehen und sagen, nee. Weißt du, zuerst mal kriegst du Widerstand. Aber ich weiß, letztendlich siegst du. Die Leute wissen sich, wie dann in deiner Umgebung sich zu benehmen haben. Ich war bei der Firma MAN gearbeitet habe in Augsburg. Ich habe dort an der Maschine gearbeitet, als ein Akkord. Und da mein Kollege, der fluchte so ständig, der fluchte, was das Zeug hielt. Also Bayern können ganz schön fluchen. Das ist euch Berliner gar nicht bewusst, aber die können fluchen. Und irgendwo lese ich morgens in der Andacht, segnet und flucht nicht. Und das ist mir so groß geworden, wir dürfen nicht fluchen und schimpfen und auch den Namen Gottes, Jemine, Jesus Maria und so weiter, was das alles bedeutet. Als ich so nachdachte, der lästert Gott, verflucht Gott. Und dann habe ich gesagt, du horchst hier an meinem Arbeitsplatz, da wo ich bin, wird nicht geflucht. Das ist Gift für meinen Geist. Wie bitte? Du bist nicht mehr normal. Verstehst? Bist nicht mehr normal. Wenn du anfängst, aufzustehen, deine Stimme zu erheben, die denken, du bist nicht mehr normal. So war es auch bei diesem Mann, als er nach Hause kam. Leute, jetzt wird's anders gemacht. Bist du nicht mehr normal? Der war vorher nicht normal. Jetzt ist er normal. Und dann habe ich ein paar Mal gesagt, habe ich dir nicht gesagt, was das man nicht macht? Rudi hieß er, glaube ich. So, Rudi, hier wird nicht geflucht. Zu Hause kannst du das machen, was du willst, aber hier ist mein Arbeitsplatz, ist mein Bereich, ich möchte nicht hören. Sonst muss ich Oropax nehmen. Und dann verstehen wir uns nicht mehr. und wir brauchen einander. Hier wird nicht geflucht. Wir haben Autorität und wir sollten unsere Autorität gebrauchen. Du kannst nicht über seinen Platz bestimmen, aber ich kann über meinen Platz bestimmen, über meine Maschine. Und deshalb ergreife die Autorität, die du hast, und fang an, Gott zu dienen, der Kraft, die du hast, auch wenn es noch ganz schwach ist. Was glaubst denn du, wie ich geschwitzt habe, bis ich das rausgebracht habe? Und hier wird nicht geflucht. Ich bin auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ich bin auch ein Feigling, wenn es drauf ankommt. Weißt du, man kann groß erzählen, aber wenn es drauf ankommt, wenn du so hier gegenüberstehst und was sagen solltest, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt bis jetzt in meinem Leben, dass man aufsteht und sagt, nein, so nicht. Wir müssen lernen, Gottes Willen zu proklamieren, was wir wollen. Und das wird gemacht. Und Jesus sagt, geh nach Hause, beweise dich dort. Und ich musste auch in meinem persönlichen Leben als Christ zu Hause mich beweisen, am Arbeitsplatz mich beweisen. In aller Bescheidenheit. Das ist nicht einfach am Arbeitsplatz, wo lauter Kollegen sind wie Bären und Löwen und Wölfe und einen fressen wollen und alle gottlos sind. Die meisten in der Gewerkschaft. Ich bin sogar aus der Gewerkschaft ausgetreten, weil da sind Dinge passiert und das weißt du, und ich musste Zeichen setzen für mein Leben. Zu Hause, in meinem Arbeitsplatz muss ich Zeichen setzen. Und wir setzen Zeichen. Und es geschehen Zeichen und Wunder dann plötzlich. Und war erstaunt, dass diese Dinge passierten in meinem Leben. Deshalb, ich ermutige dich, bezeuge Gott und seine Taten, sei mutig und du wirst nicht blamiert, denn Gott steht hinter dir. Halleluja. Amen. Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine Treue, dass wir sie überall erzählen dürfen. Die Ratschläge, die Gedanken der König und der Mächtigen, der Politiker sollen wir verschweigen, aber deine Taten sollen wir vom Dach pfeifen, so steht es in deinem Wort. Vom Dach sollen wir verkündigen und alle Welt soll wissen, wer du bist und was du kannst und was du tust und was du getan hast und noch tun wirst, Vater. Ich danke dir, dass wir so entschieden sein können und einfach mutig Jesus proklamieren können. Wir bezeugen, der Heilige Geist überzeugt und ich überlasse alles dir, Herr Jesus, auch in meinem Leben. Dinge, die ich weiter gesagt habe, die ich weiter getan habe, aber du sorgst für die Resultate, für die Ergebnisse. Du bist dafür zuständig und ich bin nicht mehr zuständig. Indem ich bezeugt habe, habe ich die Sache losgelassen in Jesu Namen. Herr, segne dein Wort und lass dein Wort nicht leer zurückkommen. Amen.